Hallo zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute, wie kann es anders sein? Iran-Krieg, globale Märkte im Ausnahmezustand? Fragezeichen. Wir starten mit dem Status quo und vielleicht Fragen, die sich hieraus ergeben. Wir haben die Eskalation seit dem Wochenende im Mittleren Osten. Auf der einen Seite greifen Israel und die USA an, auf der anderen Seite schlägt der Iran zurück. Also diese drei Staaten stehen im Zentrum. Nichtsdestotrotz greift der Iran auch andere Länder an. Es sind fast schon 10 Länder schon betroffen. Es sind die Golfstaaten betroffen, die unter Raketeneinschuss bzw. Drohnen leiden. Es ist der Irak betroffen, wo eine US-Basis angegriffen worden ist. Jordanien, der Libanon über die Hisbollah, also ein Stellvertreter von Iran. Und auch Zypern. Bei Zypern musste ich also erst nachgucken, ob Zypern in der NATO ist. Zypern ist nicht in der NATO, dementsprechend hier kein Bündnisfall. Aber dazu kommen wir später. Was wir auch sehen oder nicht hören, Russland, bisher wenig Reaktion. Das heißt, die russische Position wird weiter geschwächt. Verbündet zu sein mit Russland bringt im Falle von einem Krieg wenig. Das haben wir in Venezuela gesehen, das haben wir jetzt im Iran gesehen. Europa auch eher Richtung Verhandlungen bzw. öffentliche Statements, aber auch aus Europa kommt hier sehr wenig. Und das größte Fragezeichen für mich ist China. Auch aus China hört man derzeit wenig, obwohl China doch sehr stark von diesem Krieg betroffen ist. Dann daneben haben wir natürlich die wirtschaftlichen Effekte. Die Region ist wichtig für den globalen Ölmarkt. Wir haben anziehende Ölpreise. Das schürt ein bisschen die Angst, Inflation, möglicherweise auch Zinserhöhung. Wir sehen derzeit den Abbau der Bewertungsprämien, vor allem im US-Tech-Markt. Hier kommen einfach die KGVs zurück. Und bei KGV auch wichtig, zunehmend wird das G in KGV in Frage gestellt, nämlich die Gewinne. Wir haben dann hier noch einen politischen Effekt. Angestrebt ist ein Regimewechsel im Iran. Das ist per se positiv. Es verschiebt auch ein bisschen die Kräfte der Blöcke. Ich hätte ursprünglich gern geschrieben, der westliche Block profitiert hiervon, wobei man, wenn man ehrlich ist, eher davon ausgehen muss, dass die USA davon profitiert. Und die USA wird vor allem zulasten von China profitieren. Aber da kommen wir später dazu. So, gucken wir uns mal die historischen Parallelen an. Es gab relativ viele Kriege in der Region, dementsprechend weiß man in etwa, was man an den Kapitalmärkten erwarten kann. Wie gesagt, Haupttreiber ist der Ölpreis. Hier gab es einen Preisschock, Öl steigt und Risikoassets wie Aktien und Anleihen mit geringerer Bonität werden tendenziell verkauft. Welche Konflikte gab es? Es gab insgesamt 3 Golfkriege. 1980 bis 88, damals waren natürlich die Kapitalmärkte noch nicht so verflochten, wie sie heute sind und so schnell. Der zweite Krieg war 1990 bis 91 und dann gab es nochmal einen Krieg um 2003. Es gab auch schon mal einen Tankerkrieg 1984 bis 88. Das ist insofern wichtig, weil ja immer wieder die Straße von Hormuz diskutiert wird. Die war also zeitweise schon mal gesperrt. Dementsprechend weiß man auch in etwa, was das für die Märkte bedeutet. Wir hatten dann 2010, 2012 den arabischen Frühling, der angefangen hat in Afrika, dann aber über Syrien und auch über einen Golfstaat sich ausgeweitet hat. Und wir hatten 2023 dann den Krieg, den Israel führen musste, vor allem gegen die Stellvertreter aus dem Iran, nämlich die Hamas und die Hezbollah. Aber es gab 2025 dann auch schon einen Schlag gegen den Iran. Was man jetzt hier lesen kann, vor allem von großen Investmentbanken aus den USA, beispielsweise Morgan Stanley, die gehen davon aus, dass die Aktienmärkte am Ende des Jahres höher stehen als zu Beginn des Konflikts und leiten das aus der Historie ab. So, wir haben jetzt insgesamt drei Phasen, die für den Aktienmarkt relevant sind. Die erste Phase ist die Schockphase, in der sind wir aktuell. Die geht meistens 0 bis 4 Wochen. Wir werden in dieser Zeit, und wir sehen es ja auch schon bereits, eine höhere Volatilität sehen. Aktien fallen, Gold, Öl, US-Dollar steigen und Energie und Rüstung profitieren meistens auch und performen den Markt aus. Das haben wir bisher gesehen. Das kann noch einige Tage anhalten. In der zweiten Phase sprechen wir dann von Stabilisierung. Die Märkte erholen sich, sobald klar wird, dass der Konflikt eher regional begrenzt bleibt. Öl wird zwar weiterhin hoch bleiben, auch volatil, aber es wird nicht weiter steigen. Und wenn wir dann Zuversicht bei den Zinsen haben oder wenn wir uns zurückbesinnen auf das wirtschaftliche Umfeld, dann kann auch Tech und Wachstumsaktien wieder stärker steigen. Aber in dieser Phase sind wir noch nicht und das ist eher eine Phase für das zweite Quartal. Und die dritte Phase dann bis Jahresende, wenn der Konflikt nicht eskaliert, sollten die Aktienmärkte neutral bis positiv zum Jahresende tendieren. Jetzt kommen wir mal zum Öl. Ich habe hier einen 5-Jahres-Chart mitgebracht. Die Überschrift für diese Folie lautet Irans Rolle am Ölmarkt. Der Ölpreis ist gestiegen, aber was man auch sieht, er ist irgendwo im Durchschnitt der letzten 5 Jahre, also dementsprechend hier kein Grund zur Panik. Der Iran ist wichtig für den Ölmarkt. Er ist OPEC-Mitglied. Er hat aktuell oder im letzten Jahr eine Produktion von 3,3 Millionen Barrel pro Tag gehabt. Zu Bestzeiten lag die Produktion im Iran bei 6,6 Millionen Barrel pro Tag. Um das Ganze mal einzuordnen, der Ölmarkt ist etwa 105 Millionen Barrel groß, sagen wir 100 Millionen. Das heißt, der Iran liefert 3% der globalen Nachfrage. Er kann aber auch 6% liefern, wenn er wieder an das Peak-Niveau kommt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr mittelfristig. Es ist eher ein günstiges Öl. Man hat hier vielleicht Überkapazitäten für den langfristigen Zeitraum. Das heißt, langfristig sehen wir den Ölpreis gar nicht so positiv. Wo geht das iranische Öl hin? 10% geht nach China. Das heißt, 0,6 Millionen Barrel gehen aktuell direkt nach China, aber 50% des iranischen Öls gehen in die Vereinigten Arabischen Emirate und werden dort weiterverarbeitet. Von dem weiteren Produkt werden natürlich auch Mengen an China verkauft. Das heißt, es gibt hier auch noch einen indirekten Effekt. Wichtiger, und das ist ja auch Thema derzeit in den Nachrichten, die Straße von Hormuz, das ist die Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean, gilt als Nadelöhr. Man kann diese Schifffahrtsstraße einerseits über Schiffe, also Kriegsschiffe sperren, andererseits auch von Land aus attackieren, sodass die Straße gesperrt ist. Durch diese Straße gehen etwa 20% der globalen Nachfrage. Das hat also einen signifikanten Effekt, kann auch nur halb durch Pipelines kompensiert werden. Es gibt 2 Pipelines, die etwa 7 Millionen Barrel transportieren können, also rund 30% der Menge, die durch die Straße von Hormuz gehen. Gleichwohl gibt es hier auch ein Problem. Ein Teil davon geht ins Rote Meer und im Roten Meer gibt es dann die Gefahr der Houthi-Rebellen, die auch die Meerenge von Aden im Jemen blockieren können. Was wichtig ist, Irans Öl wird über Schiffe transportiert. 90% der Menge wird über Schiffe transportiert und diese stehen derzeit oder liegen vor Anker. Das heißt also insgesamt, durch den Iran können 3 bis 15% der globalen Ölmenge vom Markt ferngehalten werden, was temporär derzeit geschieht. Wenn wir uns das Ganze mal für China anschauen, China importiert 11,1 Millionen Barrel pro Tag. China war Abnehmer von venezolanischem Öl, von iranischem Öl. Das heißt, man verliert hier etwa 1 Million Barrel pro Tag. Und das sind wiederum 10% der Importmenge. Das ist also signifikant. Die Chinesen müssen das Öl entweder substituieren, im Verkehr geht es relativ einfach über E-Mobilität, oder am Weltmarkt anderswo kaufen, was dann natürlich auch einen eher positiven Effekt auf den Ölpreis haben wird. Steigender Ölpreis bedeutet Gefahr steigender Inflation. Und steigende Inflation kann dazu führen, dass die Zinsen von diesem Niveau, ich habe hier einen 5-Jahres-Chart für die 10-jährigen US-Staatsanleihen mitgebracht, von diesem Niveau nochmal steigen können. Was wir hier sehen, seitdem Trump an der Macht ist, Trump 2.0, waren Zinssenkungen nicht zu sehen. Es wurden zwar die Fed hat zwar die Zinsen gesenkt, aber der Markt hat das nicht eskontiert. Das ging vor allem einher mit Vertrauensverlust in die USA, in den US-Dollar. Jetzt haben wir das Risiko, dass eine höhere Inflation, die in den USA auch stärker durch den Ölpreis getrieben werden kann, nochmal dazu führt, dass die Zinsen steigen. Das wäre das Risiko. Die Chance wäre, Nummer eins braucht oder will Donald Trump keine Inflation vor den Midterm-Elections und auch keine höheren Zinsen, dass er dagegen steuert, beziehungsweise dass es einen Vertrauensgewinn gibt durch den Iran-Krieg. Das sei aber mal dahingestellt. Die Wirkungskette per se ist wie folgt. Steigender Ölpreis führt zu steigenden Transportkosten. Steigende Transportkosten führen zu höheren Verbraucherpreisen und damit zu mehr Inflation. So, jetzt haben wir letzte Woche über Sektorrotationen gesprochen. Heute haben wir ein weiteres Argument, nämlich den Iran-Krieg, der für die Sektorrotation spricht. Welche Sektoren haben profitiert? Energie, ganz einfach, weil die Ölpreise gestiegen sind. Und auch die Preise für substituierende Produkte, beispielsweise Gas, LNG, aber auch Uran. Die Grundstoffe haben profitiert und da vor allem der Bereich Gold und die anderen Edelmetalle. Rüstungsindustrie hat profitiert. Die Schifffahrt, weil einfach die Frachtraten wegen Risikoaufschlägen stärker steigen und die Schifffahrtsunternehmen dadurch mehr verdienen. Und jetzt neu vielleicht noch der Bereich Cybersecurity, der jetzt aus der Tech-Welt kommt. Dementsprechend, also das sind eigentlich alles Sektoren aus der Old Economy, mal abgesehen von Cybersecurity. Das hatten wir letzte Woche angesprochen, dass die Old Economy zu Lasten der US-Tech-Werte seit Jahresbeginn eigentlich sehr gut läuft. Wer leidet darunter? Es sind allen voran die Touristikunternehmen, die natürlich derzeit Themen haben wie Rückhol der Gäste. Es wird wahrscheinlich eine Konsumentenzurückhaltung geben, einerseits über Angst, andererseits über die Kaufkraft. Und natürlich fliegen Flugzeuge mit Kerosin und Kerosin ist teurer geworden. Das heißt, die Flugzeuge sind weniger voll und dafür aber teurer. Das ist eine sehr ungünstige Situation für die Airlines. Nichtsdestotrotz auch die anderen Touristikunternehmen wie Hotels, Kreuzfahrtunternehmen haben hier drunter gelitten. Ein anderer Bereich ist Logistik. Logistik deswegen, weil viele große Airlines aus der Golfregion kommen. Hier gibt es Verteilzentren, diese können derzeit nicht genutzt werden. Also es betrifft vor allem die Freight Forwarder, die sogenannten Spediteure in der Luftfracht. Chemie war auch eher negativ. Heute Morgen wurde beispielsweise das Kursziel von BASF gesenkt. Warum? Weil Öl ihr Rohstoff ist für viele Chemikalien. Der Rohstoff wird teurer. Dementsprechend können die Margen sich einigen. Und letzter Bereich, der auch schwach war, ist zyklische Konsumwerte. Hier geht es wieder um das Thema Kaufkraft und auch um Logistik. So, was sind unsere Szenarien für diesen Konflikt? Es gibt 3 Szenarien, nämlich Best Case, Base Case und Worst Case. Fangen wir mal an mit Best Case. Ist eine kontrollierte Deeskalation. Die kommt meistens dadurch zustande, dass es internationale Vermittlungen gibt, die auch greifen, die Parteien an den Tisch, an den Verhandlungstisch bringen und zu reduzierten Angriffen führen. Die Straße von Hormuz sollte dann auch offen sein, damit wir hier keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftsdaten haben. Wir brauchen vor allem keine negativen Nachrichten oder Bilder von brennenden Schiffen. Der Ölpreis beruhigt sich und dementsprechend die Inflation wird weniger wichtig. Das ist ein Fall, der oder ein Szenario, was derzeit noch zu früh ist, darüber nachzudenken. Wenn das kommen sollte, wären wir wahrscheinlich Käufer von Qualitätsaktien mit strukturellem Wachstum. Wahrscheinlicher ist das Base Case, dass wir hier eine lang anhaltende Unsicherheit haben. Wichtig, der Konflikt bleibt regional, also im Mittleren Osten, aber es gibt einfach keine klare Lösung. Und wenn man gestern das Interview Merz-Trump gesehen hat, sieht man, dass die Amerikaner eigentlich auch noch keine Lösung für danach haben. Wir werden immer wieder Drohnenangriffe sehen, die aber eher kleinere Schäden bringen als große Zerstörung. Wir werden Störungen sehen, wir werden politische Spannungen sehen, aber insgesamt wird sich die Nachrichtenlage normalisieren und wir schauen dann wieder auf andere Nachrichten. Der Ölpreis bleibt in dem Fall hoch, wahrscheinlich auch volatil, muss aber nicht unbedingt steigen. In dem Fall werden defensive Aktien weiterhin der Bereich, den wir am stärksten dann übergewichten werden, also sprich Sektorrotation. Worst Case wäre, wenn sich der Konflikt regional ausweitet. Da gibt es zwei größere Fragen, nämlich einerseits, was macht China? China wird wahrscheinlich nicht direkt in den Konflikt einschreiten, aber wenn die Russen die Ukraine angreifen, die USA den Iran, was wäre? Und einfach hier nur die rhetorische Frage, was wäre, wenn China Taiwan angreift? Dann hätten wir dann schon ein größeres Problem. Das andere Problem, was wir bekommen können, bisher ist die Türkei noch nicht angegriffen worden. Wenn die Türkei vom Iran angegriffen werden würde, wäre das natürlich ein Bündnisfall für die NATO und dementsprechend müssten die Europäer dann auch Kante bekennen. In dem Case, Worst Case, was wir aktuell nicht haben, wäre Kapitalerhalt die Prämisse für unser Agieren und dementsprechend wahrscheinlich höhere Kassequoten. So, was haben wir seit Montag in unseren Fonds, in unseren Produkten gemacht? Ganz ehrlich, wir haben mehr verkauft als gekauft. Wir schaffen Kasse, wir verkaufen Risiko. Wir haben ein bisschen Gewinnmitnahmen bei Unternehmen gemacht, die sehr stark gestiegen sind, beispielsweise bei Energieaktien, bei Versorgern. Nichtsdestotrotz, beide Sektoren, Energie und Versorger, haben wir weiterhin übergewichtet. Hier haben wir nur das Übergewicht ein bisschen reduziert. Wir hatten Tanker in unserem Portfolio. Auch bei den Tankern haben wir ein bisschen Gewicht rausgenommen und Gewinnmitnahmen getätigt. Ansonsten weiterhin das Thema Sektorrotation. Wir fühlen uns in defensiven Aktien derzeit wohl. Ich hatte letzte Woche Impala, Nestle und East Japan Railways vorgestellt. Das sind Aktien, die wir weiterhin halten. Nestle und Impala ohne Klammer geschrieben. Das sind Aktien, die seitdem gestiegen sind. East Japan Railway ist gefallen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich heute auch wieder eine Aktie der Woche mit hier anzeigen. Das ist Cameco. Cameco haben wir auch schon häufiger hier gezeigt. Cameco ist der größte Uranproduzent. Er ist in Kanada beheimatet. Ich hatte anfangs gesagt, wenn der Ölpreis steigt, steigt auch meist der Uranpreis, weil es ein Substitut in bestimmten Bereichen ist. Das heißt also, wir sehen hier höhere Uranpreise. Was man im Uran im Gegensatz zu Öl sagen muss, Öl hat mittelfristig wahrscheinlich eher Überkapazitäten oder mehr Produktionsmöglichkeiten und vor allem auch günstigere, sodass der Ölpreis mittelfristig wahrscheinlich nicht steigt. Dagegen im Uranbereich gibt es so wenig Produktion. Es müssen neue Minen geschaffen werden. Dementsprechend spricht hier vieles für weiterhin hohe bzw. steigende Uranpreise. Daneben haben wir natürlich auch noch ein strukturelles Thema. Datencenter und E-Mobilität verbrauchen Strom. Der Strom muss jederzeit verfügbar sein. Das spricht ein bisschen für AKWs. Das war jetzt die einzige Aktie, deswegen hatte ich sie heute auch mitgebracht, die wir für unsere Fonds gekauft haben. Wir haben also jetzt ein Gewicht in Cameco von 1,5 1,5% und damit ein signifikantes Übergewicht. Kommen wir zum Fazit. Wir haben heute eher aus der Helikopterperspektive über den Iran-Krieg gesprochen. Es ist ein weiterer Grund für Sektorrotation hin zu defensiven Aktien, hin zu Old Economy. Wir hatten Szenarien und Annahmen dargestellt, wie unser Investitionsverhalten ist. Wir würden derzeit im Base Case eher denken, dass es ein langanhaltender Krieg wird über mehrere Monate, vielleicht auch Quartale, mit viel Unsicherheit. Wir haben bewusst heute wenig Charts mitgebracht, weil in Zeiten so großer Unsicherheit ist es nicht sinnvoll, sich zu stark auf der Kaufseite zu engagieren. Wir hatten den Ölpreis mitgebracht. Der Ölpreis ist im 5-Jahres-Durchschnitt. Das heißt, hier ist keine Panik. Wir hatten die US-Zinsen mitgebracht. Hier ist ein bisschen das Risiko, dass über die Inflation die Zinsen steigen. Die Aktie der Woche war für uns oder ist für uns Cameco. Was wichtig ist, und das versuche ich hier auch ein bisschen mit der einen Folie so zeigen, wir bewahren Ruhe und wir prüfen die Diversifikation. Intern reden wir derzeit von unseren Produkten, vor allem über den SGKB Aktien Schweiz Focus. Das ist ein Schweizfonds. Die Schweiz profitiert als sicherer Hafen. Die Schweiz hat eher defensive große Unternehmen, die wir halten aus dem Bereich Pharma oder auch Nestle. Der Schweizer Franken gewinnt in Krisen. Dementsprechend ist das ein relativ interessantes Produkt. Wir hatten letzte Woche über den Dividendenfokus gesprochen, der einfach von der Sektorrotation profitiert. Dementsprechend steht er bei uns ein bisschen im Fokus. Wir haben aber auch Volatilitätsstrategien und die Volatilität ist ja sehr hoch. In diesen Volatilitätsstrategien verkaufen wir Volatilität. Das heißt, verkaufe so einem hohen Preis, kaufe so einem niedrigen Preis zurück. Auch das wird derzeit bei uns intern sehr stark diskutiert. Jetzt haben wir den ganzen Podcast mit einer Frage gestartet, nämlich globale Märkte im Ausnahmezustand. Was man heute sagen kann, wir haben noch keinen Ausnahmezustand an den Kapitalmärkten. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit mehr Kaufideen oder interessanten Sachen. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.